Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um Leber- und Nierenschwäche in einem ersten Teil, wo ich mit einem Ernährungswissenschaftler anschauen möchte, woher das überhaupt kommt. Woher kommen diese Schwäche? Wie merke ich überhaupt, dass ich eine Leber- und Nierenschwäche habe? Und dann allenfalls auch in die Lösung rein. Ganz herzlich willkommen, mein lieber Mentor, Dr. Heinz Reinwald.
Ja, grüezi miteinander. Ich versuche schon ein bisschen Schweizerisch.
Ja, ich bin stolz auf dich. Es geht langsam. Wobei, die Deutschen schreiben mir immer im YouTube-Kommentar rein, dieser Schweizer soll mal richtig Hochdeutsch lernen.
Ich muss mit dem Leben. Das macht euch aus.
Ich finde es auch okay. Ja, ja. Gehen wir ins Thema Leber- und Nierenschwäche. Ich habe jetzt gerade eine Leberentgiftung mal gemacht, aktiv. Aber eigentlich merkt man überhaupt etwas an einer Leber, dass sie zur Schwäche neigt?
Naja, zunächst müssen wir mal grundsätzlich sagen, dass der Titel der Sendung ein Widerspruch in sich ist. Warum? Bei Leber- und Nierenschwächen, also Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, eventuell Hepatitis oder eventuell Glomerulonephritis oder andere Nierenerkrankungen, da ist es ja gerade kontrainduziert, zu viel Eiweiß zu essen. Mhm. Das heißt, diesen Widerspruch, dass eine ketogene Ernährung mit MyAmino bei diesen Erkrankungen nicht kontraindiziert ist, dem müssen wir auf die Spur gehen. Mhm. Denn das ist das Spannende daran.
Ich hatte nämlich bei der Leberentgiftung keine Proteine gekriegt, gar
genau. nichts. Genau. Genauso wie man zum Beispiel empfiehlt bei hepatischer Enzephalitis, also dem Thema, dass zu viel Ammonium ins Blut übertritt und dann im Gehirn zu einer Astrozytenschwellung führt und damit Wortfindungsstörungen und bis hin zur Letalität, also zum Tode führt, wo man empfiehlt, radikal auf Eiweiß zu verzichten, weil die Leber das Eiweiß nicht mehr verarbeiten kann. Und an der Stelle müssen wir uns die Frage stellen, warum kann ich sagen, eine ketogene Ernährung mit MyAmino, gerade bei Leber- und Niereninsuffizienz. Nicht? Weil wir mit dieser Aminosäurenformel das erste Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage sind, auch Leber- und Niereninsuffiziente Menschen optimal proteiniert zu ernähren, ohne dass wir sie mit Stickstoffabfall und anderen Dingen aus dem Proteinstoffwechsel belasten. Das ist die Krux an der Geschichte. Jetzt müssen wir wissen, dass der tägliche Proteinumsatz in einem erwachsenen Körper zwischen 300 und 400 Gramm ist. Mhm. Ne? Das heißt, anteilig davon sind 40% circa aus Nahrungsproteinen. Der Rest dieses Proteinumsatzes entsteht aus der Zellerneuerung, aus dem Abbau von Bakterienproteinen und so weiter und so fort. Das heißt, mit dieser Last ist er immer befrachtet. Entlaste ich ihn jetzt mit Nahrungsproteinen um diese 40%, ist es eine Entlastung für diese beiden Stoffwechselorgane Leber und Nieren. Nicht? Ich muss schon nicht mehr über den Harnstoffzyklus den Ammonium in Harnstoff umwandeln und entgiften. Ich habe auch weniger Belastung in der Niere, aber um den Preis, Entschuldigung, keine Proteinversorgung zu haben. Das ist der Preis, den eine proteinarme, eine Protein-Null-Diät bei zum Beispiel hepatischer Enzephalitis nach sich zieht. Und diesen Preis muss ich nicht bezahlen. Ich kann trotzdem mit Aminosäuren versorgen, weil ich nahezu keine Stickstoffabbaugifte liefere. Also egal, welche ketogene Ernährung Sie nehmen, das ist ja auch immer Atkins vorgeworfen. Atkins, Dukan, sind ja inzwischen weltweit sehr viele nachgezogen. Oder ob Sie die von Dr. Donaldson nehmen, 3 Pounds Meat a Day. Nicht? Alle diese ketogenen Ernährungsformen haben das Problem, bei diesen Grunderkrankungen. Und dieses Problem haben wir nicht, weil wir trotzdem proteiniert ernähren können. Und das ist also ein großer Vorteil der Verwendung dieser Aminosäureformel bei chronischen Erkrankungen. Insbesondere jetzt also auch bei Leber- und Nierenerkrankungen.
Okay, jetzt vielleicht noch für den Laie. Leber-Niere-Erkrankungen, also wie merke ich das, dass man das hat?
Naja, bei der Leber gibt es ja ein schönes Sprichwort. Die Krankheit der Leber ist die Müdigkeit.
Chronische Erschöpfung.
Ja, die Erschöpfung, ja, das muss man natürlich über die Schulmedizin herausbekommen, Blutanalysen machen, inwieweit die Leberwerte erhöht sind. Bei der Niere ist es schon anders. Die ist sehr empfindlich, nicht nur druckempfindlich, sondern auch empfindlich, was Entzündlichkeiten anbetrifft. Das strahlt dann oft nach außen ab. Häufig kann man bei Nierenerkrankungen auch zum Beispiel im Café au lait Gesicht, wenn die Harnstoffentsorgung nicht mehr funktioniert, dann wird der Körper leicht bräunlich, wie ein Milchkaffee, Café au lait. Darum sagt man auch Café au lait Gesicht. Ne? Mhm. Da kann man das erkennen. Aber es ist immer natürlich sinnvoll, eine medizinische Abklärung zu machen, bestimmte Leberwerte, Nierenwerte zu bestimmen. Da gibt es ja jede Menge. Die sind die meisten davon, also die groben Leber- und Nierenwerte, die sind auch im normalen großen Blutbild vorhanden, sodass man das sehen kann.
Mhm. Nicht? Bei der Niere kommt ja immer wieder diese Dialyse noch dazu. In welchem Zusammenhang steht jetzt das und naja, das mit der ketogenen Ernährung? Diesen Zusammenhang wäre noch spannend.
Die Dialyse, das ist ja nun Blutwäsche, das ist ja nun schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium der Nierendysfunktion. Das heißt, die Niere ist schon überhaupt nicht mehr in der Lage, das Blut zu entgiften. Und man muss, also das ist eigentlich schon, die Dialyse ist eigentlich schon das Warten auf eine Ersatzniere, wenn man das so sieht, ne? Wenn man das so sagen darf. Trotzdem können wir mit der entsprechenden Ernährung über zum Beispiel diese Aminosäureformel, die Häufigkeit der Dialyse verringern. Wir hatten auch schon einen Fall, da hat ein Arzt berichtet, er hätte eine Patientin gehabt, die 11 Jahre auf eine Niere gewartet hätte und hat praktisch ihre Proteinversorgung nur über MyAmino gesteuert und sie konnte 11 Jahre auf diese Niere warten, ohne Dialyse.
Oh.
Also das war ein spektakulärer Fall, aber die war auch sehr diszipliniert, die Dame. Ne? Mhm. Eine Dialyse ist ja eine große Belastung. Einmal durch den Sheldon-Stand, den man da machen muss, der ja sehr, also Arterien und venösen Kreislauf, um das ganze Blut entsprechend zu reinigen. Und zum anderen ist bei der Dialyse natürlich, gehen natürlich auch alle physiologischen Parameter verloren, was dazu führt, dass die Leute tagelang erschöpft sind. Ne? Mhm. Also bis das wieder aufgebaut ist, bis der Körper wieder einigermaßen da ist. Ne? Mhm. Mhm. Also insofern, das ist, wir haben das Gleiche auch bei Leber- und Nierenkarzinomen. Wir haben das Gleiche, das hatte ich ja schon mal erwähnt in der Sendung mit Krebs, dass es bestimmte Tumorarten gibt, bei denen eine klassische ketogene Ernährung, zum Beispiel nach Atkins oder Dukan oder Donaldson oder anderen, ein Himmelfahrtskommando wäre.
Das heißt ohne Proteine?
Weil die Proteine einfach nicht mehr verarbeitet werden können oder der Proteinstoffwechsel
trotzdem
gestört ist.
Trotzdem brauchen wir sie.
Und trotzdem brauchen wir sie. Und dieser Teufelskreis, den können wir eben umgehen mit MyAmino. Und das ist eine Sensation, das ist eine ernährungswissenschaftliche Sensation. Ich frage mich, warum das nicht stärker hinausgepaunt wird, posaunt wird. Nicht? Aber man hat offensichtlich gar kein Interesse, bestimmte Erkrankungen ernährungsphysiologisch in die richtige Richtung zu schieben.
Über die Leber und Niere, ich wusste schon, dass das ein bisschen nicht füllend ist, mit meinen Kenntnissen, meinen wenigen Kenntnissen, dir die richtigen Fragen zu stellen. Darum habe ich noch einen zweiten Punkt einbringen wollen, und zwar Migräne. Inwiefern ist Migräne im Zusammenhang auch lösbar oder behandelbar über die Ernährungsumstellung?
Naja, ich kann ich auch nur aus meiner Erfahrung heraus sprechen, muss allerdings dazu sagen, dass mein großes erstes Aha-Erlebnis ein Buch war von einem Nichtmediziner, ich glaube Peter Mersch hieß er, Migräne ist heilbar. Mhm. Das ist ein dicker Wälzer, aber er lohnte sich damals für mich. Ich habe ihn in einem Satz durchgelesen und habe sehr viel damals von, obwohl ich schon jahrelang mit der ketogenen Ernährung gearbeitet habe, aber ich habe durch diesen Nicht-Mediziner, Nicht-Heilpraktiker, einfach ein Querdenker, sehr viel gelernt. Unter anderem der Begriff der Ketolysefähigkeit, also dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Ketonkörper zu verstoffwechseln, weil uns die entsprechenden Enzyme fehlen. und diese wieder erst wieder in der Produktion trainiert werden. Der Körper muss wieder antrainiert werden, genauso wie beim Muskelaufbau.
Das ist das Anfangsproblem.
Das Anfangsproblem, hast Muskelkater, du läufst 3 Tage rum wie wir wissen es. Und dann habe ich begonnen, auch Migränepatientinnen, vor allem Frauen haben ja Migräne, zu behandeln. Und einer meiner spektakulärsten Fälle war eine Dame, Ende 40, Anfang 50, so in dem Dreh rum, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, die seit ihrem 16. Lebensjahr schwerste Migräne hat, mit Dauermedikation. Bereits ein depressives Gesicht, wenn man sich vorstellt, diese Schmerzen teilweise nur noch in der Dunkelheit, und dann ist es nicht verwunderlich, dass man irgendwann mal zusammenfällt in seiner Lebensfreude. Ja, 6-8 Wochen. Eine richtig scharfe ketogene Ernährung mit einem hohen Ketosespiegel ab 2,5. Ein paar Mikrostrombehandlungen mit Entschlackung. Und die Frau war wie ausgewechselt. Das Gesicht, also ich sehe alleine das Strahlen ihres Gesichtes. Nicht?
Ja, klar.
Also es war sowas Wunderbares auch. Und seit, wie gesagt, da, ich habe viele Erlebnisse in dieser Art. Das Mindeste, was man erreicht, ist eine radikale Senkung der Migräneanfälle. Und der, nicht nur der Migränehäufigkeit, auch der Migränestärke.
Hast du eine Ahnung, was denn die Ursachen sind von Migräneanfällen? Ich weiß nur, sehr häufig wird in der Schulmedizin mit Blutverdünnung gearbeitet.
Naja, natürlich einmal Sauerstofftransport, einmal Blutfließgeschwindigkeit, hier auch die rheologischen Eigenschaften zu beeinflussen über Blutverdünner, das ist natürlich eine Variante. Die Sauerstoffversorgung ist ganz klar. Mhm. Aber, und die Frage ist doch, was behindert die Sauerstoffversorgung?
Ja.
Und da sind wir wieder beim Zucker, da sind wir wieder bei der kohlenhydratlastigen Ernährung. Mach die weg und das gesamte Blutbild verändert sich zum Positiven. Die gesamte Stoffwechselaktivität verändert sich zum Positiven. Ich habe viel weniger freie Radikale. Ich habe 50% weniger antioxidativen Bedarf als bei der Zuckeroxidation. Das sind alles inzwischen wissenschaftlich zuhauf dokumentierte Aspekte, die man aber eben im Mainstream-Medizin nicht zur Kenntnis nehmen will.
Jetzt ist gerade
im Gegenteil, man bekämpft sie sogar.
Dieses inflammatorische Herde innerhalb des Körpers, die Entzündungsherde im Körper, wo ja auch eine immer mehr zu einer chronischen Krankheit wird, eigentlich durch eine umständliche ketogene Ernährung, wie ich jetzt dich verstanden habe, auch behandelbar, ja, weil wir ja viel weniger Entzündungsherde produzieren.
Genau, ist positiv beeinflussbar. Wir müssen natürlich den Herd ausschalten. Mhm. Ich glaube, das haben wir in einer Sendung, in einer unserer Sendungen auch
solltest
schon mehrfach
nur noch
angesprochen.
Was sagen.
Ja, also die Herdproblematik Zähne, die Herdproblematik Narben und nicht nur die großen Narben, oft auch kleine Narben an bestimmten Stellen wie Knien, wo mehrere Meridianverläufe drüber laufen. Die Herdproblematik Darm, denn diese zuckerlastige Ernährung führt ja auf die Dauer und ein nicht verdautes Eiweiß über unsere Stresssituation führt ja auf die Dauer zu einer völligen Dysbiose, zu einem völligen Milieuungleichgewicht der Bakterien im Darm. Und im Darm findet, und das wissen wir jetzt aus der neueren Mikrobiomforschung, Gott sei Dank bestätigt die neuere Mikrobiomforschung die 2500 Jahre alten Dogmen der Naturheilkunde, nicht? Das hat ja schon der Hippokrates immer wieder gesagt. Der Ursprung der Gesundheit ist der Darm. Mhm. Und der Ursprung der Krankheit aber auch, nicht? Und wenn man das weiß, wenn man diese Zusammenhänge kennt und dann systematisch einfach die entsprechenden Herde abklärt, gibt es Zahnherde, Kieferostitis, wurzelbehandelte Zähne, gibt es Schwermetalle noch in den Zähnen, gibt es verschiedene Metalle in den Zähnen, die über galvanische Ströme oxidieren, die ja dann bindegewebige Auswirkungen haben im gesamten Organismus. Ich habe in einer der früheren Sendungen auch Posturologie erwähnt, also der Halteapparat. Wenn ich schief gehe, habe ich ein ständiges Triggern in den entsprechenden Gelenken. Und dieses ständige Triggern führt zu einem Zytokinsturm, zu einem Entzündungssturm oder beziehungsweise zunächst mal zu kleinen glühenden Feuerchen, die dann aber im Lauf der Jahre zu richtigen, schönen systemischen Feuern anwachsen können. Und wir wissen auch den Zusammenhang zwischen Darmentzündungen und Gehirnentzündungen. Die Enterokolitis, ich darf es nur, die ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Darmentzündungen bei kleinen Kindern entsprechende Entzündungsherde im Hirn zur Folge haben. Es gibt auch inzwischen Studien, zum Beispiel an der Karolinska Universität in Schweden, Stockholm. Die haben ein Experiment mit Mäusen gemacht, haben eine Maus ohne Mikrobiom mit radioaktiv gemagerten, entzündungsproliferierenden Substanzen versehen. Die Maus, die kein Mikrobiom hatte, hat sofort eine Entzündung im Gehirn gehabt. Und die andere Maus hatte keine Entzündung im Gehirn. Das haben die alles schön aufgenommen. Und in dem Moment, in dem sie der Maus, die Entzündung im Gehirn hatten, ein Mikrobiom über eine Fäkaltransplantation zugeführt haben, war die Entzündung weg. Das heißt, der Darm hat eine entzündungsprotektive Wirkung für das Gehirn. Das weiß man alles. Das ist inzwischen hinreichend bekannt, aber wird kaum wahrgenommen in der Mainstream-Schulmedizin. Im Gegenteil, man wird ausgelacht, als Spinner vertan, als Spinner abgetan. Und dabei sind die Forschungen, ist die Evidenz da. Nur man will sie nicht sehen, weil sie nämlich kognitive Dissonanzen bei jenen hervorruft, die im System dahintrotteln. Nicht? Nur nichts ändere. Muss man lassen, schlendere. So geht es aber nicht. Ja.
Dabei hat sich die Ernährung massivst geändert. Also ich sage jetzt auch nur schon von der Herstellung her bis Abend. Das war ein schleichender Prozess.
In den letzten 30, 40 Jahren muss doch bloß mal schauen, wenn ich am Flughafen irgendwas zum Essen kaufen will, da kriege ich doch nur noch Semmeln und Croissants.
Ja.
Und mit ein bisschen Grünzeug und Tomaten vollgefütterte Brezeln. Das brauche ich nicht. Mhm. Nicht? Da esse ich meine Nüsse und mein Amino und Wasser und dann ist gut. Und 24 Stunden später, wenn ich dann wieder zurück bin aus der Arktis, dann...
Ja. Ich glaube, das war's. Leber, Nierenschwäche und eben auch Migräne. Es lässt sich eigentlich alles gut behandeln, wenn man einfach mal den Fokus ein bisschen mehr auf die Ernährung setzt und einmal eine große ketogene Ernährung pflegt und mal anschiebt. Und dann mal schaut, wie der Körper reagiert. Das kann anfangs Probleme geben, haben wir schon gehört. Ich habe in meiner Statistik, die ich mal gemacht habe, etwa jeder Zehnte hatte Probleme mit der Umstellung. Aber sie kam dann auch und man musste ein bisschen helfen mit mehr Anschub. Aber es kam...
In dem Moment, in dem man es klar macht und ihnen diesen Ketoadaptionsprozess erklärt, diesen Muskelkater des Gehirns, sage ich immer, verstehen die Leute das und dann gehen sie durch. Ne?
Jetzt kommt mir aber unabhängig. Hast du nicht einmal gesagt, bei Alzheimer zum Beispiel, das Hirn mag kein Zucker mehr und wir füttern ihn ständig mit Zucker, Zucker, Zucker.
Ja, ja.
Und er sagt einfach, Hilfe, lass mich bloß in Ruhe, ich mag keinen Zucker mehr.
Ja, ja, wir geben sogar, die Schulmedizin gibt sogar Insulinnasensprays. Behauptet auf der einen Seite, dass der Riechnerv ist ja, oder die Nase ist ja eine Ausstülpung des Gehirns, ist ja Teil des Gehirns. Und darum gibt es ja auch keine Blut-Hirn-Schranke über die Nase. Nicht? Mhm. Das heißt, der Riechnerv ist direkt eingehend ins Gehirn. Und deswegen nutzt die Schulmedizin mit Insulinsprays diesen Weg, um über das Insulin, über die höhere Insulinzufuhr zusätzlich Zucker in die Zellen einzupressen, obwohl die Zellen das ja gar nicht wollen. Ne? Sie sind zwar schlapp, aber Zucker wollen sie auch nicht. Wir wollen was Gescheites. Ne? Das ist die Botschaft. Auf der anderen Seite sagen die gleichen Wissenschaftler, ach, ihr Naturheilkundler, ihr habt's doch alle an der Klatsche mit eurem Nasenspray da über Zufuhr zum Gehirn. Das ist alles Unsinn. Auf der anderen Seite verkaufen sie aber Insulin übers Nasenspray. Nicht? Also ich habe da schon meine Schwierigkeiten mit der Bande, gell? Also muss ich einfach sagen.
Auf was ich hin wollte eigentlich, ist eigentlich einfach mal zu verstehen, dass der Mensch einfach mehrere Motoren hat und nicht nur einen Glukosemotor, der uns antreibt, sondern wir haben auch die Möglichkeit, unser Motor, ich mag mich an ein Zitat von dir erinnern, Glukosemotor ist der kleine Motor
für die Anschubfinanzierung, für die Anschub.
Oder genau. Auf dem Beifahrersitz und hinten hast du 10.000 Liter Öl, aber du fährst eigentlich immer auf diesem Gaskocher da.
Ja.
Man muss ja ständig nachfüllen, statt mal umzusetzen.
Ja, aber das ist doch ein ideales Geschäft, wenn ich ständig da nachfüllen muss.
Ja, logisch.
Das ist doch ein richtiger Geschäft für einen Bäcker und für diejenigen, die Zucker produzieren und Zucker verkaufen.
Das ist doch wunderbar. Und dabei waren wir geschichtlich bedingt eigentlich immer auch in der Ketose.
Ja, genau.
Und heutzutage mit unseren Nerven, wir fangen an mit Flocken, mit Hormonen, mit weiß Gott was alles und sind eigentlich von früh morgens bis abends spät in dieser
Glukose. Ja, und nicht nur das. Wir essen permanent. Wir essen nicht mehr ein-, zweimal oder dreimal maximal. Wir essen. Wir fressen nur noch. Wir sind am Dauerfressen. Irgendein Lolli oder irgendein Kaugummi oder irgendein Haribo oder irgendeine Cola ist immer da, um Zucker reinzuschütten. Na, wenn wir da nicht krank werden sollen, von was denn dann bitte? Die Bauchspeicheldrüse hat nie Ruhe. Dieses kleine Organ. Also
das müsste man eigentlich impfen.
Ja.
Wenn ich das Wort impfen nehme, müsste man doch eigentlich gegen eine Fehlernährung impfen.
Ja.
Weil wir würden da unglaublich viel erreichen.
Schlag doch das mal dem Bill Gates vor. Ich bin da nicht der richtige Mann dafür.
Super. Heinz Reinwald. Immer wieder freut, schön mit dir zu reden. Danke ganz herzlich und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen anstoßen, Denkpausen, Denkanstöße geben zu dürfen, hier mal sich ein bisschen mehr zu beschäftigen über den Bereich der ketogenen Ernährung. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute, viel Spaß und gutes Gelingen. Bis ein anderes Mal und auf
Wiederluege.
Auf Wiederluege miteinander.